ausgetretene Pfade. Du hörst jetzt eine Predigt von Henk Moormann aus der Gemeinde Kampen in Holland über das Thema ausgetretene Pfade. Dazu möchte ich erstmal einen Teil aus dem Hebräerbrief lesen. Hebräer 2, Vers 10 bis 18. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig geworden sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Was lehrt uns das? Heute Morgen haben wir in den Liedern schon gehört, dass wir ausfindig machen, wer und wie Gott in Wirklichkeit ist. Wir sind dabei, in unserem Denken zu verändern. Aber ab und zu merken wir sehr klar, dass wir uns dabei sehr anstrengen müssen. Wir hören manchmal Gedanken, wovon wir wissen, dass wir die schon Jahrzehnte gehört haben, und trotzdem scheint es, als ob die kein Teil unseres Wesens werden können. Als ob sie nicht vom Kopf ins Herz gelangen können. Wie sehr wir uns danach auch sehnen und wie sehr wir auch unser Bestes tun. Ich musste an das Gleichnis vom Sämann denken, wo Jesus erzählt, wie eine ganze Menge gesät wird, aber am Ende keine Frucht bringt. Das Erste, was schief ging, war, dass an den Weg gesät wurde und nicht an einen Asphaltweg, denn den gab es damals nicht. Jene Wege aber gingen durch die Gefilden. Und warum sind es Pfade geworden? Weil jene Leute immer den gleichen Weg gingen. Immer denselben Trajekt, wodurch den Weg von vielen Gehen allmählich härter wurde. So kann man reden von einem ausgetretenen, befestigten Pfad. Die Saat fällt auf dem Weg, aber findet keinen Zugang zum Boden, weil sie sofort von Vögeln aufgefressen wird. Es hat also keinen Effekt. Es bewirkt nichts. Ausgetretene Pfade. Ich denke, dass man diesen auch mal in der Gedankenwelt mancher Leute begegnet. Als Mensch hat man dann ausgetretene Pfade in sich selbst, indem man bestimmte Sachen so oft gehört hat, indem man geistlich in einer bestimmten Kirche oder Gemeinde erzogen worden ist, wo man das Evangelium kennengelernt hat, indem man bekannt gemacht wurde mit bestimmten Lehren, die dir nicht in Freiheit dargereicht wurden, sondern die dir eingeprägt wurden. Wenn ich an mich selbst denke, dann sehe ich mich wieder in meinen Gedanken mit meinem Notizbuch, schreibend und Gedanken aufzeichnend, die zunächst im Kopf aufgeschlagen werden mussten. Denn dann wusste man wenigstens, wie einiges ineinander steckte und zusammenpasste. Einerseits ist es nicht verkehrt, in geistlichen Sachen unterrichtet zu werden und sich darin zu vertiefen. Es geht aber um die geistliche Atmosphäre, in der das passiert, und um den Geist, durch den die Lehren so ausgetreten werden. Warum ist das notwendig? Jemand, der aufrichtig ist und die Wahrheit erkennt, wird sie mit Freuden annehmen. Dazu ist es nicht notwendig, einen zu drängen oder zu zwingen, und endloses Wiederholen nützt auch nichts. Wenn diese Methode trotzdem angewandt wird, dann entstehen an einem gewissen Augenblick ausgetretene Pfade im Denken eines Menschen. Wenn danach anderer Samen auf diese ausgetretene Pfade gesät wird, der Samen der Freiheit, dann spürt man, dass dieser gute Samen nicht einmal die Gelegenheit zu keimen bekommt, weil der Boden so hart ist. Dahinter steckt oft die Ansicht, dass der Glaube eine Frage des Übertragens und Annehmens von einem Denksystem ist, einem Denksystem von Lehren und gewissen Wahrheiten, von Gedanken und Aussprachen, wie Gott ist und wie die Wirklichkeit sich verhält. Und dieses ganze System wird dann angenommen und dann sagt man, ja, ich glaube das. Und das ist dann dein Glaube. Du bekommst gewissermaßen ein ganzes Paket dargereicht, zu dem man sagt, ja, das akzeptiere ich. Und dann hat man Glauben. Man merkt öfters bei jenen Leuten, die in dieser Weise glauben, dass die nicht sagen, ich glaube, sondern wir glauben oder in unserer Gemeinde glauben wir, dass das und das die Wahrheit ist. Man hat dann sozusagen einen Paketglauben. Man bekommt ein Ganzes aufgetischt, was einem tüchtig eingeprägt wird, wie zum Beispiel mathematische Lehrsätze. Eine Frage der endlosen Wiederholung, um es einem richtig einzuprägen und versuche dann, es wieder loszuwerden. Was sind nun eigentlich diese ausgetretenen Pfade? Du kannst, denke ich, selbst wohl Beispiele geben. Zum Beispiel, was ich soeben nannte, die Auffassung, dass der Glaube eine Frage des Akzeptierens von einem ganzen Paket an Wahrheiten ist, die einem eingeschärft werden sollen. Andere Beispiele sind ein Gott, der Gehorsam von Menschen fordert. Gott spricht und der Mensch gehorcht blindlings. Das ist auch ein ausgetretenes Pfad. Wie tief ist diese Auffassung nicht bei manchem im Geist verankert, dass es so zwischen Gott und Menschen bewandt ist? Wenn wir aber Abraham betrachten, der Vater der Gläubigen, dann sehen wir, dass die Wirklichkeit anders ist, dass Gott anders ist. Abraham diskutiert einfach mit Gott. Leider nicht im Moment, wo er dachte, dass er seinen Sohn Isaak opfern sollte, sondern dann, wenn er hörte, dass zwei Städte völlig zerstört werden mussten. Dann sagt er nicht, Gott, du hast gesprochen und es wird einen Grund geben, dem sei so. Wer bin ich, dass ich anderer Meinung bin? Nein, dann entsteht ein Zwiegespräch zwischen Abraham und Gott. Du müsstest es selbst mal nachlesen im ersten Buch Mose 18. Abraham benimmt sich hier auch nicht unterwürfig, dass er zu Gott spricht, Gott, ich möchte nicht frech sein, aber darf ich bitte auch etwas darüber sagen? Nein, wenn die Männer, die die Botschaft über Sodom und Gomorra angekündigt haben, verschwunden sind, dann steht hier schlicht hin, Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen, und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten. Eigentlich sagt Abraham zu Gott, Herr, sowas kannst du dir doch nicht erlauben. Das passt doch nicht zu dir. So ein Zwiegespräch. So eine Diskussion hat nichts damit zu tun, dass einer zu allem Ja und Amen sagt, was der andere behauptet. Es betrifft hier ein Zwiegespräch mit Gott. Wunderbar ist das. Er wurde offenbar nicht von dieser Art von ausgetretenen Pfaden belästigt. Jedenfalls nicht in dieser Hinsicht. Andere Beispiele von ausgetretenen Pfaden sind die Meinung, dass ein Christ immer positiv, nachgiebig und nett sein soll. Als ob es unchristlich ist, Sachen zu nennen, die nicht richtig sind, oder Grenzen zu setzen und klar zu machen, was dein Standpunkt in gewissen Angelegenheiten ist. Oder die Meinung, dass Gott für mich da ist, um all meine Probleme zu lösen, vor allem meine körperlichen Probleme. Und wenn das nicht passiert, dann nagt der Zweifel, ob Gott wohl zuverlässig ist, ob alles mit mir wohl in Ordnung ist. So gibt es noch viele andere ausgetretene Pfade im Denken der Leute. Was soll man damit anfangen? Ich würde sagen, umackern. Mache daraus einen lockeren Acker, in dem der Samen von der Freiheit, von der Wiederherstellung und von der Liebe Gottes Wurzel treiben kann. Wer hier versucht zu säen, wird bald erfahren, dass das nicht immer so leicht geht, wie man sich das wünscht. Warum geht es manchmal so schwer? Weil diese Pfade, diese Gedankenverläufe oft durch Angst instand erhalten werden. Darum habe ich auch diese Verse aus dem Hebräerbrief gelesen. Durch Angst werden sie instand erhalten und Angst macht einen Menschen zum Sklaven eines Denksystems. Das ist unausweichbar. Das ist immer die Art und Weise, wie Menschen unter der Knute gehalten werden, indem man sorgt, dass er Sklave eines Systemdenkens wird. Welches System ist unwichtig, denn jedes System ist des Lebens Feind. Darum liebt Gott jene Leute, die den Mut haben, selbstständig zu denken, befreit von jedem Systemdenken. Wie das vor sich geht, sehen wir zum Beispiel in der Geschichte von den Freunden Daniels, Schadrach, Meschach und Abednego, in der Geschichte von der Anbetung der riesigen Statue, die Nebukadnessar errichtet hatte. Die ganze Menschenmasse wirft sich zu Boden, weil Herolde im Namen des Königs gesagt hatten, dass sobald man den Klang von Zither, Dudelsack und Hornpfeife hörte, man von ihnen erwartete, dass man sich zu Boden werfen würde, angesichts der Statue. Und dann steht da so ganz einfach: Deshalb fielen alle Völker nieder. Logisch eigentlich, denn es wurde gleichzeitig gesagt, dass wer nicht anbete, sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werde. Der bloße Gedanke, dass neben dem Bild auch der Ofen aufgestellt wurde. Daraus ergibt sich, dass Nebukadnessar sich sehr bewusst war, dass ohne diese Drohung die Menschen sagen würden: Wir werfen uns nicht zu Boden vor einem Bild, das machen wir keineswegs. Wir wollen unsere Würde behalten. Aber wenn man sich entscheiden muss, entweder in die Knie zu gehen oder in den Ofen geworfen zu werden, deshalb gehorcht jeder, ausgenommen die drei Freunde, schließlich aus Angst vor dem Tod. Denn man hatte nur die Wahl, sich vor dem Bild niederwerfen und das System akzeptieren oder der Tod. Das Bild war dann auch sehr imposant, 60 Ellen hoch, das sind ungefähr 30 Meter. Sagen wir mal ein Gebäude von 10 Etagen, so hoch war das Bild. Diese riesigen Abmessungen sind kein Zufall, die sind so gewählt, damit andere Leute beeindruckt werden, damit sie wissen, wie klein, winzig und verletzbar sie sind. Das charakterisiert die Geister, die dahinter stecken, die Gedankenwelt des Gegners von Gott, der immer einschüchtern und beherrschen will und der sagt, dass es immer höher werden soll. Hoch, höher am höchsten. Der die Menschen ein Gottesbild aufzwingen will, das sehr groß und sehr hoch ist. So unmenschlich hoch, dass Gott eigentlich unerreichbar ist. Wenn wir dann sehen, wie unser Gott ein Bild macht, den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis, ungefähr 1,80 Meter hoch, höher ist nicht nötig, dann denke ich, so ein anderer Charakter. Die Todesfurcht ist sehr stark anwesend. Die macht, dass Leute sich unterwerfen und nicht ein normaler Tod, nein, ein Feuerofen. Man könnte vielleicht von der Hölle reden. Es gibt religiöse Strömungen, die sagen, nur mit dem Tod können wir die Leute nicht genügend einschüchtern. Wir machen es noch schlimmer, Feuer dazu. Wir wollen den Leuten einprägen, dass sie zur Hölle fahren, falls sie nicht gehorchen, damit wir sicher sind, dass sie große Angst haben, sodass wir sie zum Sklaven unseres Systems machen können. Und was sagt uns die Geschichte von Gideon, der mit 300 Männern die Feinde Israels verscheuchte, nämlich die Midianiter, die dort lagerten? Gideon und seine 300 Männer, sie verscheuchen sie mit ihren Fackeln und Hörnern, ein Heer von über 100.000 Kriegern, und nicht weil Gideon und seine Männer solch tüchtige Krieger waren. Die Midianiter wurden verjagt, ohne dass gekämpft werden musste. Als Gideon vom Herrn den Auftrag bekommt, die Midianiter zu verjagen, spricht er: Meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Gideon selbst war kein Kraftmeier, kein imposanter Kerl. Gott war trotzdem imstande, durch Gideon zu wirken, weil er erst was anderes getan hatte. Er hatte in seinem eigenen Dorf nämlich den Altar umgerissen und die Aschera des Baal umgehauen, weil Gott ihm das befohlen hatte. Und das bedeutete auch was, so eine Aschera. Ein geweihter Pfahl war sehr hoch, zu der man hinaufschauen musste. So ein Ding schaut auf dich herab. Man fühlt sich klein dabei und man bleibt davon weg, weil es einem Abgott gewidmet ist. Fertig, Schluss. Es passt einem nicht, das fragwürdig zu machen. Das wäre gotteslästerlich. Diese Art von Angst steckt dahinter, und wehe dem, der es wagt, diese Geweihtheit diskutabel zu machen. Der ladet sich den Zorn Gottes auf den Hals. Man bleibe lieber fern davon. Trotzdem macht Gideon es mit seinen Freunden, aber er tut es in der Nacht, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete. Weil er dachte, hierüber werden sie sich nicht freuen. Jeder kehrt sich wider mich, wenn sie das sehen. Was für eine Art von starker Kraft macht, dass Menschen nicht tun, was sie eigentlich tun möchten? Die Furcht vor dem, was die Leute sagen werden, meine Verwandte, meine Nachbarn. Gideon fürchtete sich und trotzdem tat er es. Aber es wurde heller Tag und die Einwohner des Dorfes erwachten und sagten staunend: Was, ist der Altar verschwunden und auch der geweihte Pfahl? Was ist denn jetzt geschehen? Sie forschen nach und entdecken schnell, dass Gideon es getan hat. Also, was machen die Leute? Sie wenden sich nicht an Gideon, sondern an seinen Vater Joas. Draußen vor der Tür soll er sich verantworten. Und sie sagen: Joas, bringe deinen Sohn hinaus, er soll sterben. Hier steht er wieder, der Tod, derjenige, der große Angst einflößt. Gideon soll sterben, denn er hat den Altar niedergerissen und den Pfahl umgehauen. Hier erkennen wir die Bedrohung mit dem Tod, der das System aufrecht erhält und dafür sorgt, dass die Menschen nicht den Mut haben, sich von dem Systemdenken zu lösen. Es ist wunderbar zu sehen, wie der Vater von Gideon reagiert. Er tut um des Lebensfriedens willen nicht, als ob nichts Wichtiges passiert ist. Er versucht, seine Nachbarn nicht mit Worten zu beschwichtigen, als sei dies alles die Folge einer Party und Betrunkenheit von Lausbuben. Und er entschuldigt sich auch nicht. Er sagt, wenn Baal ein Gott ist, soll er für sich selbst Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und wenn du meinen Sohn berührst, dann wirst du heute selbst sterben müssen. Vielleicht nicht nuanciert und höflich, aber klipp und klar. Dieser Vater ist meines Erachtens ein gutes Bild von Gott. Ein Vater, der für dich in die Bresche springt und hinter dir steht. Und weg war der Altar und weg der geweihte Pfahl. Diese Sachen lassen sich also in Frage stellen. Man kann sie sogar umhauen, weg damit. Und es gibt eine Menge von diesen geweihten Pfahlen, nämlich Ideen und Lehren, welche man in Ruhe lassen soll. Der Gedanke, dass Gott völlig anders ist, nicht der Gewaltherrscher, der sich hoch über dich erhebt und mit dem verglichen man sich ganz winzig fühlt, das kann man nicht überall erzählen. Der Gedanke, dass man einem Gemeindevorstand in allem gehorchen soll, des gewünscht ein Formular unterschreiben, wenn man Mitglied werden möchte, wodurch man verspricht, dass man sich dem Vorstand unterwirft, das soll man auch nicht in jeder Gemeinde in Frage stellen. Denn dann würde man sozusagen auch einen geweihten Pfahl umhauen. Und dann gibt es Leute wie der Gideon, die sagen: Gib her die Axt, ich werde mich nicht durch Angst davon abhalten lassen. Ich denke, dass er schon so viel von Gott verstanden hatte, dass er sich bewusst war, dass der Vater hinter ihm stand, auf den er sich verlassen konnte, der ihn nicht fallen lassen würde. Denken wir an die Israeliter in Ägypten, wenn wir über Angst und Systeme reden, die für die Ägypter unter Zwang und Bedrohung mit und Misshandlung Bauarbeiten verrichten mussten. Sie mussten Ziegelsteine backen und davon große Vorratsstädte bauen, arbeiten an Konstruktionen. die zigte religiöse Konstruktion, nicht weil sie es gerne taten, sondern aus reiner Furcht. Der Pharao versuchte sie einzuschüchtern, denn an einem gewissen Moment sagte er: Das Volk will nicht auf mich hören und weiterhin wächst das Volk so schnell, dass es bald zahlreicher ist als wir. Weißt du, was wir tun werden? Wir werden die Jungen, sobald sie geboren sind, töten. Das heißt einschüchtern. Hier hat man wieder die Todesdrohung. Buchstäblich steht hier geschrieben: Alle Sohnschaft wird getötet. Das, was männlich ist, das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern mit dem, was männlich ist im Wesen des Menschen. Das, was im Menschen sich erheben will, was den Mut hat, sich zu erheben und zu sagen: Wir akzeptieren diese Sklaverei nicht länger. Diese Geisteskraft, dieser Drang in den Menschen, wenn das unterdrückt werden kann, dann hat man Sklaven. Dann weiß man, dass man Herr ist. Alle Sohnschaft wird getötet, damit das Volk nicht den Mut hat, sich aufzulehnen. Gott gibt die Lösung in Hebräer 2. Jesus kommt und gab sein Leben, damit durch seinen Tod jeder, der durch Angst vor dem Tod zum Sklaven geworden war, befreit werden könnte. Das ist der Schlüssel von Gott, befreit zu werden von dieser Sklaverei, dieser Furcht, dieser Neigung, weiterzugehen auf den ausgetretenen Pfaden, weil die sicher scheinen und man kein Risiko eingeht. Gott sagt: Ich habe etwas ausgedacht, wodurch du sagen kannst: Der Tod? Ich werde ihn in Ewigkeit nicht mehr sehen. Ich brauche mich nicht länger zu fürchten. Erlöst werden von Sklaverei, die durch Todesfurcht verursacht wird? Demzufolge denke ich, dass wir uns öfters über den Tod unterhalten sollen. Darüber wird nicht geredet. Aber warum nicht? Gibt es hier vielleicht doch den Gedanken, dass der Tod etwas Unheimliches ist, dem man lieber ferne bleibt? Man könnte sagen, dass es kein Thema ist, wodurch man fröhlich wird. Warum würde man darüber dann plaudern? Ist hier vielleicht von dem einfältigen Gedanken die Rede, dass, wenn man nicht über den Tod redet, es auch keinen Tod gibt? Vielleicht verbirgt sich hinter diesem Gedanken eine große Furcht, die von Ungewissheit oder Unklarheit verursacht worden ist. Mir wurde es mal verdeutlicht, als einer zu mir sagte: Jeder weiß, dass der Moment kommt, wo man den irdischen Körper verlassen muss. Es kommt nur darauf an, wie man es betrachtet. Denn abreisen bedeutet auch ankommen. Jemand, der hier weggeht, geht irgendwo hin. Von der anderen Seite betrachtet, kommt einer also an, und das heißt dann sterben. Hinscheiden, aber gleichzeitig auch ankommen. Es kommt nur darauf an, von welcher Seite man es betrachtet. Es geht darum, dass Sterben gelöst wird von Furcht, denn dadurch bleibt der Mensch Sklave. Jesus hat uns von der Angst vor Tod und Hölle befreit. Und hier, vor allem hier, hat Gott seine Liebe zum Menschen gezeigt. Liebe bedeutet mehr als tiefe, warme Gefühle gegen einen hegen. Liebe heißt, etwas Wesentliches für jemanden tun, damit er weitergehen kann. Oder besser gesagt, leben kann. Man braucht sich nicht mehr hinzuwerfen. Besser gesagt, Gott neigt sich zu dir hinüber. Denn er ist größer als du bist und der Stärkere passt sich dem Schwächeren an. Das ist so kostbar am Evangelium und so liebenswürdig von Jesus, dass alles genau umgekehrt ist als in der Welt. Jesus befreit, er steht hier, er versöhnt deine Sünden. Ein herrliches Wort, dieses Versöhnen. Es steht hier sehr kompakt. Hier steht: Jesus versöhnt dich mit Gott, indem er dir deine Sünden vergibt oder weggetragen hat oder ans Kreuz gebracht hat. Ich versöhne dich mit Gott, sagt Jesus. Und das ist das Merkmal des Charakters von Gott. Immer wieder zusammenbringen, was zusammengehört. Gott und der Mensch. Aber auch der Mensch mit seinem geteilten Inneren. Damit man in seinem Inneren wieder eins wird
und man Frieden in sich selbst hat. Das ist gemeint mit Frieden auf Erden. Gottes Gegner versucht immer auseinanderzureißen, was zusammengehört. Das Werk, was Gott durch Jesus vollbracht hat, ist Beieinanderbringen, was zusammengehört. Versöhnung heißt zusammenführen, Frieden schaffen. Jesus versöhnt dich mit Gott. Das heißt, es ist in Ordnung zwischen dir und Gott. Die nächste Frage ist dann, bist du auch mit dir selbst versöhnt? Hast du Frieden in dir selbst? Denn das eine ist nicht möglich ohne das andere. Bist du auch mit dir selbst versöhnt? Was ich damit meine? Einerseits, dass du bist, wer du sein möchtest oder sein sollst. Vielleicht, wie du meinst, dass du sein sollst in den Augen anderer Leute oder sogar sein sollst, um den Normen Gottes entsprechen zu können. Andererseits, wie du jetzt im Alltag bist, mit deinen Mängeln und Nöten, mit deinen menschlichen Seiten, mit Eitelkeit und Selbstsucht, so dann und wann, mit deinen Unbequemlichkeiten und Gebrauchsanleitungen, mit deinen Fehlern, mit allen Sachen, wofür du dich schämst. Diese beide, dein Idealbild von dir selbst und dein wirkliches Selbst, sind die miteinander versöhnt? Denn wenn diese zwei ganz verschieden sind, dann muss man immer zwischen diesen beiden hin und her. Das Ergebnis ist dann Zerrissenheit und Spannung in dir selbst. Das Schöne ist, dass diese zwei, wer du sein möchtest und wer du bist, in Jesus sich vereinen. Die werden eins in Jesus, wodurch man sagen kann, dass dieses Selbst, dein Inneres, der alltägliche Mensch mit seinen Mängeln einfach gut vor Gott ist. Lebe dann dein Leben in diesem Bewusstsein und versuche nicht in die Haut deines Idealbildes zu kriechen, indem du nach außen hin eine andere Gestalt annimmst, als du in Wirklichkeit bist. Jesus bringt diese beide zusammen und das fängt mit Vergebung an. Denn hier wird die Liebe des Vaters sichtbar. Der Vater liebt dich, bedingungslos und alles umfassend. Das heißt, er akzeptiert dein Leben, wie es jetzt aussieht, und nicht das Idealbild, befreit von allen Sachen, die nicht dazu gehören. Also, komm zum Vorschein, einfach wie du bist, ohne Zustimmung zu suchen und ohne dich zu fragen, ob du wohl akzeptabel vor Gott bist. Entspreche ich jetzt seinen Ideen und hohen Idealen? Wenn du mit Gott lebst, wird das wie von selbst zum Vorschein kommen. Es ist eine logische Folgerung. Versöhnung. Auch bei diesem Wort Versöhnung, Vereinigung also, denke ich an den alten und den neuen Menschen, weil hier öfters Unterschiede gemacht werden. Bei vielen Menschen ist seit ihrer Bekehrung eine Spalte zwischen ihrem alten Leben vor der Bekehrung und ihrem neuen Leben nach der Bekehrung entstanden. Vor der Bekehrung war es der alte Mensch und nach der Bekehrung der neue Mensch. Dadurch ist eine Art von Gegensätzlichkeit, eine Art Feindschaft dem alten Menschen gegenüber, der du warst vor deiner Bekehrung, ins Leben gerufen worden. Denn diesen neu bekehrten Menschen wurde gesagt, jetzt hast du ein neues Leben angefangen und das heißt, dass du das Leben, das du bis auf den heutigen Tag geführt hast, verleugnen sollst. Du sollst dich davon distanzieren, weil es nicht taugte. Aber alles, was man seit der Jugendzeit erlebt hat, hat uns auch Gestalt gegeben und in mancher Hinsicht auch missgestaltet und beschädigt. Gewiss. Aber man ist, wer man ist. Durch alles, was man erlebt hat, Positives und Negatives. Das ist eine Gegebenheit. Zweifelsohne sind da Sachen passiert, die dich verletzt haben und wovon die Spuren in deinem Inneren noch anwesend sind. Aber der Psalmendichter spricht zu Gott, bewahre meine Tränen in deinem Krug, was gesagt wurde im Bewusstsein, dass Gott gegenwärtig war bei allen Erlebnissen, die man in seinem früheren Leben mitgemacht hat. Ich war dabei, sagt Gott, und ich habe es gesehen. Deine Tränen sind nicht verschwunden. Ich habe sie in meinem Krug aufgehoben. Anders gesagt, ich habe sie nicht vergessen, deine Tränen, damit machen wir nochmal was, denn deiner Kummer soll völlig weggenommen werden. Daneben sind aber auch eine Menge positive Dinge passiert. Die meisten Menschen hatten gute Eltern oder Erzieher, die trotz ihren Unzulänglichkeiten aber mit einer Menge an guten Absichten das Beste daraus gemacht haben und gegeben haben, so viel sie konnten. Sei dankbar dafür, denn auch das hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist. Wo deine Erzieher Fehler gemacht haben, das sollst du ihnen vergeben, wie dein himmlischer Vater dir vergeben hat. Indem wir Selbstvergebung akzeptieren und auch wieder anderen vergeben, wirkt sich Versöhnung aus und so wird das uralte Prinzip von Gottes Gegner, was heißt verteile und herrsche, von einem anderen Prinzip, das stärker ist, durchbrochen. Führe zusammen und lebe. Es freut mich, dass es uns immer besser gelingt, mit Gottes Hilfe und miteinander Sachen wieder zu vereinen, zusammenzuführen, was zusammengehört. Lass dich durch die Liebe des Vaters, die vollkommene Liebe, die alle Furcht austreibt, versöhnen. Umso bequemer wird es sein, sich neue Gedanken furchtlos anzueignen, in sich aufzunehmen und sich damit an die Arbeit zu machen. Und alle Saat, die gesät wird, jedes Wort, das gepredigt wird, muss überprüft werden, ob es die Saat der Freiheit ist, ob es Saat aus Gott ist oder nicht. Denn es ist wichtig, auch wenn dir neue Gedanken dargereicht werden, die nicht als ein Paket von Lehren und Wahrheiten anzunehmen, weil die Gefahr da ist, dass man sich diese, ohne es zu wissen, wieder einbraucht. Die Folge ist, dass diese neuen Gedanken wieder ausgetretene Pfade werden. Und so soll man nicht verfahren. Glauben heißt nicht, dass man ein neues Gedankensystem annimmt, sondern dass es ein Abenteuer ist, wobei man sich mit Gott auf den Weg macht, um zu entdecken, wer er ist und was er für dich bedeuten will. So einfach ist es. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du bist wie der Vater von Gideon, dass du hinter uns stehst, dass du für uns in die Bresche springst, dass du auch sehr glücklich mit uns bist. Wo wir dabei sind, um geweihte Pfahlen umzuhauen und neue Wege zusammen mit dir zu entdecken, dass du uns befreit von aller Furcht. Und natürlich, Herr, wir wissen, dass es gibt manchmal noch Angst. Aber du hast uns in Wirklichkeit befreit, von jedem Grund Angst vor dem Tod zu haben, weil du den Tod entthront hast. Herrlich, dass wir in diesem ruhigen Klima Mensch werden dürfen, nach deinem Bild und deinem Gleichnis. Wir sind dir dafür sehr dankbar. Wir sind auch sehr froh darüber, Herr, dass du in aller Hinsicht tätig bist, um uns ganz zu machen, um alles zu heilen zwischen dir und uns, um unser Selbst zu heilen und auch die Verhältnisse zwischen Menschen. Wir danken dir für dieses herrliche Evangelium. Herr, wir danken dir dafür. Amen.